Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Langanhaltende Symptome, wie zum Beispiel die Müdigkeit nach einer Covid-19-Erkrankung, sind für viele Menschen zu einer Dauerbelastung geworden. Immer noch mangelt es an wirksamen Therapien für Long-Covid. Und da ist die Frage, ob hier strukturiertes Krafttraining Abhilfe schaffen könnte.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Teil der Chefredaktion der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 16. Dezember 2025.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Wissenschaftler von der University of Glasgow im Vereinigten Königreich wollten wissen, was ein Krafttraining bei anhaltenden Covid-19-Symptomen bringen kann. Die Ergebnisse sind im November in JAMA Network Open erschienen und wir haben darüber gesprochen mit Rembert Kutschula. Er ist Internist und Chefarzt des Fachzentrums für Pneumologie bei den Schönkliniken im Berchtesgadener Land. Außerdem hält er eine Professur für pneumologische Rehabilitation in Marburg. Und Rembert Kutschula sagt, man muss bei Long-Covid-Patienten keine Angst haben vor der Verschreibung von Aktivität. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Ihr wisst alle, dass es bei einem Teil der von einer Covid-19-Erkrankung Betroffenen zu langanhaltenden Symptomen auch Wochen oder Monate nach der akuten Infektion kommen kann, das sogenannte Long-Covid. Die Long-Covid-Prävalenz liegt bei etwa 3-7%. Es gibt nach wie vor unterschiedliche Definitionen. Eine sagt zum Beispiel, dass es ein Long-Covid ist, wenn die Symptome mindestens 4 Wochen nach der Covid-19-Erkrankung anhalten. Die WHO ist etwas strikter. Sie spricht erst nach 3 Monaten von Post-Covid. Zu den Auswirkungen gehören anhaltende körperliche Symptome und dann auch psychische. Das wohl bekannteste Symptom ist die Fatigue, dann der Brain Fog, eine postexertionelle Malaise, die Kurzatmigkeit und die Beeinträchtigung allgemein der körperlichen Leistungsfähigkeit und auch der gesundheitsbezogenen Bewegungsqualität. Seitdem es Long-Covid gibt in der Beschreibung und in der Erfahrung von Patientinnen und Patienten, wird auch darüber diskutiert, inwiefern Bewegungsinterventionen für Menschen mit Long-Covid helfen könnten, um zum Beispiel die körperliche Leistungsfähigkeit wieder zu steigern. Die Evidenz dazu ist aber unklar. Und darum geht es eben auch in dieser Untersuchung in JAMA Network Open, die die Auswirkungen einer Intervention bei Erwachsenen mit anhaltenden Symptomen nach einer Covid-19-Infektion untersucht. Das Ganze ist eine multizentrische, randomisierte, kontrollierte klinische Studie in Schottland durchgeführt, eben University of Glasgow. Insgesamt wurden mehr als 200 Erwachsene eingeschlossen, die in den vergangenen 12 Monaten eine Covid-19-Infektion gehabt hatten und weiterhin Symptome aufwiesen. Darunter waren PatientInnen, die nicht oder nicht mehr hospitalisiert waren und seit mindestens 4 Wochen anhaltende Symptome aufgewiesen haben und dann solche, die nach einer Hospitalisierung wegen Covid-19 noch im Krankenhaus waren. Randomisiert worden sind sie nach Interventions- und Kontrollgruppe. Die Kontrollgruppe hat erstmal die übliche Versorgung von Long-Covid in Schottland gemäß den Leitlinien bekommen. Und die Interventionsgruppe, die hat ein 3-monatiges personalisiertes Krafttraining zu Hause oder im Krankenhaus angeboten bekommen. Also ein Widerstandskrafttraining. Das Ganze hat begonnen mit einem persönlichen Einführungsgespräch und dann 3 Monate lang täglich sollten die Übungen ausführen. Alle 2 Wochen sind sie dabei auch begleitet worden. Je nach Situation der Teilnehmenden wurden 3 Übungskategorien und Anleitungen bereitgestellt. Bei den Bettlägerigen ging es zum Beispiel um Brustdrücken im Liegen oder Ruderbewegungen im Liegen. Bei denjenigen, die schon in der Lage waren, sich aufzusetzen, unter anderem um Brustdrücken im Sitzen oder das seitliche Anheben im Sitzen. Und bei denen, die gehfähig waren, unter anderem um Liegestütze, seitliches Anheben im Stehen und Rudern im Sitzen. Der primäre Endpunkt war die Veränderung der Gehstrecke im sogenannten Incremental Shuttle Walk Test nach 3 Monaten. Das Ganze ist ein etabliertes Verfahren zur Leistungsmessung für die Rehabilitation von Menschen mit Atemwegserkrankungen. Dabei laufen die Menschen eine Strecke. Das Schritttempo wird von Tönen vorgegeben und nach jeder Minute wird das Schritttempo schneller. Der Test endet dann, wenn die Person nicht mehr weiter kann. Das ist vielleicht ganz wichtig, so detailliert zu wissen, damit man sich mal vor Augen führt, wie dann solche Ergebnisse auch zustande kommen. Remat Kocula sagt uns im Gespräch mit einer Dosis Wissen, dass diese Studie in seinen Augen sehr wichtig ist, weil man die Patientinnen und Patienten gezielt ausgesucht hat. Gewünscht hätte er sich allerdings noch eine genauere Differenzierung zwischen ME-CFS und Long-Covid-PatientInnen und eine standardisierte Abfrage per Fragebogen, ob eine postexertionelle Malaise bei Einschluss vorgelegen hat oder nicht. Einen anderen Schwachpunkt sieht er darin, dass die Adhärenz zum Training nur per Selbstbericht erhoben worden ist. Und da wissen wir alle, Selbstberichte können selbst bei bestem Wissen und Gewissen der Teilnehmenden nie das wiedergeben, was tatsächlich stattgefunden hat. Und dennoch zum Ergebnis. Die Adhärenz lag bei rund 70%, also ungefähr 5 Trainingstagen pro Woche. Der primäre Endpunkt war die Verlängerung der Gehstrecke, habe ich eben schon gesagt. Und der war im Gehtest in der Trainingsgruppe besser im Ergebnis als in der Kontrollgruppe. Es gab in der Trainingsgruppe auch noch deutliche Verbesserungen, also signifikante Verbesserungen zugunsten von Lebensqualität, psychischem Wohlbefinden und der Handgriffkraft. Die postexertionelle Malaise, die ist tatsächlich häufig gewesen, allerdings gleich häufig in beiden Gruppen. Das ist ja auch noch relevant bei der seit Covid laufenden Diskussion, ob man überhaupt mit Training bei Long-Covid arbeiten sollte oder nicht. Und damit zur Gesamteinschätzung von Remat Kocula. Er sagt, die Ergebnisse sind auf jeden Fall klinisch relevant. Die Studie zeigt, dass man Menschen mit Long-Covid mit einem positiven Effekt auf die Kapazität, die Zunahme der Gehstrecke, trainieren kann. Die Studie zeigt eine sehr gute Adhärenz und keine relevanten Unterschiede in den unerwünschten Nebenwirkungen. Die Lebensqualität war in der Interventionsgruppe sogar besser. Und das, sagt Remat Kocula, ist auch von Bedeutung vor dem Hintergrund einer sehr kontroversen Diskussion, ob man solche Patienten aktivieren soll oder nicht. Die Studie zeigt, dass man in dem gewählten Kollektiv keine Angst haben muss vor der Verschreibung von Aktivität bei Long-Covid-Patienten. In Summe reiht sich diese Studie in Studien ein, die zeigen, dass Long-Covid-Patienten durch ein Training verbessert werden können, wie beispielsweise Daten aus der sogenannten Reload-Studie, in der Patienten in einer Reha-Klinik durch ein gezieltes, individualisiertes, adaptiertes Programm vermehrt wieder arbeitsfähig wurden. Wenn man diese Patienten hingegen ins Bett steckt, muss man sich bewusst sein, dass sich auch eine sekundäre Sarkopenie entwickeln kann. Unklar ist, sagt Remat Kocula, ob auch Patienten mit der schwersten Variante, nämlich ME-CFS, von einem aktivierenden Training profitieren. Die Daten dazu fehlen. Meine Hoffnung ist, dass auch die Daten in absehbarer Zeit vorliegen werden. Mein Tipp ist, dass es vermutlich auch da in Richtung Aktivierung gehen wird, wie eigentlich überall in der Medizin in den vergangenen Jahrzehnten. Aber selbstverständlich warten wir die Daten ab und ihr lernt sie hier kennen, wenn sie vorliegen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da. Danke, dass ihr eine Dosis Wissen hört.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.